Ja, wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, heute hier zu sein. Schon ein bisschen her, ich weiß gar nicht, aber bestimmt so ein paar Monate. Es ist immer wieder schön, in der Jugend zu sein, immer wieder schön zu sehen, wie hier Gott ehrt und Gott anbetet. Heute Abend geht es um eure Fragen zum Thema Sünde und Sündenfall. Und ich habe drei Fragen bekommen von Andi. Die erste, Sündenfall, wer hat hier die Schuld? Die zweite, da alles von Gott kommt, müsste die Sünde ja auch von ihm geschaffen sein, oder? Und die dritte, warum hat Gott die Sünde in die Welt kommen lassen? Nichts leichter als das. Genau. Ich habe das Ganze betitelt, das Geheimnis vom Sündenfall. Und ich möchte euch gleich vorweg sagen, ich werde wahrscheinlich nicht auf jedes Detail so eingehen können, wie ihr, die ihr diese Fragen gestellt habt, das erwartet. Deswegen die Einladung nachher, nach der Predigt, wenn alles vorbei ist, kommt doch einfach zu mir und bohrt weiter, stellt nochmal, sagt, ich habe das so und so gemeint und das hast du gar nicht beantwortet. Das ist das Einzige, was ich euch anbieten kann für den Fall, dass ihr nachher leer ausgeht, was ich nicht hoffen will. Okay, dann habe ich bei der Vorbereitung mir so meine Gedanken gemacht und Andi schickte mir netterweise noch eine E-Mail, sagte, ja, ich hatte so ein ähnliches Thema vor ein paar Wochen über Leid. Ich las mir die Predigt durch, sagte, das ist meine Predigt, das ist genau das, was ich sagen wollte. Ich hatte also zwei Möglichkeiten, entweder ich halte Andis Predigt nochmal oder das war ernüchternd. Aber Andi meinte, ich soll einfach alles nochmal wiederholen, was er gesagt hat. Und das Problem ist einfach folgendes. Andi hat über Leid gepredigt. Und diese Fragen über, warum gibt es Sünde, warum gibt es Leid, warum gibt es Böses, das sind eigentlich dieselbe Fragen. Und es ist so ziemlich die einzige Frage, auf die uns die Bibel gar keine Antwort gibt. Ja, das heißt, man könnte die Frage so zusammenfassen, warum gibt es das Böse, warum gibt es Sünde, warum gibt es Leid und woher kommt es? Wir wissen, dass Gott souverän ist, dass er über alles regiert, dass er einen Plan hat. In Epheser, in dem ersten Kapitel schreibt Paulus gleich im Vers 3, dass Gott vor Grundlegung der Welt Menschen zum Heil erwählt hat. Das heißt, es war nicht so, dass der Sündenfall passiert und Gott sagte, wow, damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, Mist. Mein schöner Plan ist dahin und die Schöpfung und Mensch, jetzt kann ich einpacken. Nein, das war irgendwie Teil von Gottes Plan. Aber wie und warum, wissen wir nicht. Und insofern, das war das, was André mir geraten hat, kann ich sagen, ich kann die Frage nicht beantworten und mich eigentlich wieder hinsetzen. Ja, weil ich weiß es nicht und die Bibel sagt es uns auch nicht. Aber nachdem ich, genau, können wir früher zum Essen gehen. Aber nachdem Andi mir seine Predigt zugeschickt hatte und ich dann nochmal so in mich gegangen bin, notgedrungen, habe ich gemerkt, dass es, glaube ich, auch gar nicht um diese Frage geht, warum gibt es das Böse und woher kommt es eigentlich? Andi hat das super beantwortet. Hört euch seine Predigt an, 21. April, sie ist auf der Homepage. Und Andi geht da eigentlich das ganze Gebiet ab, was die Bibel uns dazu hergibt. Ja? Der Fall des Teufels, dass er sich erhoben hat und so weiter. Ich will das nicht wieder kauen, aber hört sie euch an. Das ist eigentlich genau das, was die Bibel uns dazu sagt und was ich auch dazu hätte sagen können. Aber ich glaube, dass auf eine gewisse Art und Weise es bei diesen Fragen nicht um das Kopfwissen geht. Ich glaube, es geht euch nicht darum, Fakten, Fakten, Fakten und die Fragen abzuhaken, sondern ich glaube, es geht um einen anderen Kern. Das Anliegen ist anders. Ich glaube, es geht um euer Herz. Und so habe ich mich nochmal rangesetzt und habe einen etwas anderen Ansatz gewählt. Denn hinter all diesen Fragen steckt eigentlich die Vertrauensfrage. Ihr kennt das vom Kanzler. Ja, wenn er nicht mehr die Unterstützung hat, die er eigentlich haben will, stellt er die V-Frage und sagt, entweder ihr seid hinter mir oder ich danke ab. Und ich glaube, dass es auch bei diesen Fragen so ist, dass es eigentlich darum geht, kann ich diesem Gott vertrauen, von dem die Bibel uns berichtet, auch wenn ich ihn nicht verstehe in all seinem Handeln und auch wenn er mir nicht alles sagt, was ich gerne wissen möchte. Und wenn es Dinge gibt, die Gott für sich behält und die geheim sind, im 5. Buch Mose 29, Vers 28 sagt Mose, die Dinge, die offenbart sind, die sind für uns Menschen und die Dinge, die nicht offenbart sind, die sind Gottes. Wir können Gott nicht in die Karten gucken. Insofern, diese Frage ist eine sehr gute Frage. Das Geheimnis vom Sündenfall wird weiterhin ein Geheimnis bleiben. Kann ich diesem Gott vertrauen? Und wisst ihr, das ist auch eine Frage, die viele Nicht-Christen haben. Viele, die, vielleicht sitzt heute auch irgendjemand von euch, der mitgenommen wurde oder gar nichts so mit dem Glauben zu tun hat oder ja, irgendwie mit dabei ist, aber auch nicht wirklich. Das ist eines der Hauptprobleme. Das Argument geht ungefähr so. Es gibt viel Böses in der Welt, viel Leid, wir sprechen von Sünde. Und wenn es einen Gott gibt, dann ist er zwar entweder gut, aber nicht allmächtig, denn er ist ja nicht fähig, das Böse zu stoppen und das Leid. Oder er ist zwar gut, oder er ist aber allmächtig, kann das Böse stoppen, stoppt es aber nicht und dann ist er aber nicht gut. In beiden Fällen ist der Gott der Bibel nicht vertrauenswürdig, weil die Bibel sagt, Gott ist gut und er ist allmächtig. Was können wir dazu sagen? Ich habe für euch 1. Petrus mitgebracht. Ich dachte mal was anderes als Korinther. Da seid ihr jetzt schon. Seit wie vielen Jahren seid ihr durch Korinther? 7 Jahre? 1. Korinther 1. Nein, 1. Petrus. Petrus. Es ist Petrus, nicht Paulus. 1. Petrus 1, Verse 3 bis 12. Und wer eine Bibel hat, schlagt sie doch auf und lest mit mir. Gelobt sei Gott und Vater, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erreicht, nämlich der Seelenseligkeit. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und geforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi in ihnen deutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch das Evangelium, was verkündigt wurde durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Vater, ich danke dir für den Abend jetzt, Herr. Und ich möchte bekennen, dass ich absolut von dir abhängig bin, Herr. Und ich bitte dich wirklich, hilf mir, Herr, jetzt dein Wort zu verkündigen. Hilf mir, das rauszubringen, was du in dein Wort hineingesetzt hast, Herr. Heiliger Geist, komm und mach diese Worte lebendig, diese Zeilen, Herr. Befähige uns, dich einfach noch mehr zu verstehen, noch mehr zu lieben, Herr. Und einfach auch zu erkennen, was unsere Herzensanliegen sind, wenn wir solche Fragen stellen, Herr. Hilf mir, Herr, dass du das, was gesagt werden soll, dass ich das gut rüberbringe, Herr. Und dass wir uns alle an dir freuen dürfen und du verherrlicht wirst, Christus. Hab Dank dafür, in Jesu Namen. Amen. Der erste Petrusbrief ist eigentlich ein Brief über Leiden, ein Brief über Böses und über erlittene Sünde. Die Gemeinden, an die Petrus schreibt, haben Gott angenommen und kurze Zeit später sind sie mit sehr viel Bösen, mit sehr viel Leid konfrontiert. Sie werden verfolgt, einige verlieren ihr Eigentum, wir wissen das ungefähr aus den außerbiblischen Quellen. Und Petrus bereitet sich hier ein Stück weit darauf vor, dass sie noch mehr leiden werden. In den Versen 6 und 7 sagt er, dass sie noch mehr leiden werden. Und die Hauptaussage dieses ganzen Briefes ist eigentlich, dass Petrus sagt, Leiden und Schmerzen werden kommen, ihr werdet mit Bösen konfrontiert werden, aber das muss nicht dazu führen, dass euer Glaube abnimmt, sondern im Gegenteil, es muss dazu führen und es wird dazu führen, dass euer Glaube gereinigt und gestärkt wird, wie durchs Feuer. Bevor wir uns angucken, wie Petrus das meint, lasst uns erst angucken, wie man das Problem vom Bösen und vom Leid, wie man damit nicht umgehen kann. Und dazu erzähle ich euch eine kurze Geschichte. Es gab einen Bauern, einen armen Bauern, und der hatte ein Pferd. Ja, also eine Familie mit einem Pferd. Und eines Tages lief dieses Pferd weg. Das war so ziemlich das Einzige, was dieser Bauer besaß. Und die Nachbarn kamen in Anteilnahme und sagten, oh, was für ein Unglück, herzliches Beileid. Und der Bauer zuckte mit den Schultern und sagte, vielleicht. Am nächsten Tag kam das Pferd zurück und brachte drei andere Pferde mit. Und die Nachbarn hörten es und kamen und sagten, was für eine Freude, super, du hast dein Pferd wieder und noch drei andere. Jetzt bist du reich. Der Bauer zuckte die Schultern und sagte, vielleicht, wer weiß. Am nächsten Morgen versuchte der Sohn des Bauern, dieses Pferd, diese wilden Pferde einzureiten, ja, zurechtzureiten. Dabei stürzte er und brach sich sein Bein. Und die Nachbarn hörten es, kamen vorbei und sagten, oh, was für ein Unglück. Der Bauer zuckte mit den Schultern. Und am nächsten Tag kamen aber die Soldaten, weil der Krieg ausgebrochen war, und sammelten alle jungen Männer in den Krieg ein. Die mussten kämpfen gehen. Den Sohn des Bauern konnten sie nicht mitnehmen, weil er war ja, hatte ein gebrochenes Bein. Das ist eine Geschichte aus dem buddhistischen Bereich. Und die Essenz dieser Geschichte ist folgende. Es gibt kein Gut und Böse. Es gibt kein Glück und Unglück. Denn alles ist relativ. Wir wissen nicht, was gut ist und was schlecht ist. Wenn wir uns das Bein brechen, ist es vielleicht erstmal schlecht. Aber wenn am nächsten Tag der Krieg ausbricht und wir nicht in den Krieg ziehen können und vielleicht werden wir im Krieg umgekommen, dann ist es was Gutes. Ja? Und das ist so diese östliche Sichtweise, dass alles relativ ist. Und diese Geschichte zeigt uns etwas ganz deutlich. Wenn ihr Gott rausnehmt aus der ganzen Geschichte, dann wird alles relativ. Ein Nichtchrist, ein Philosoph, Jean-Paul Sartre, hat gesagt, wenn Gott nicht existiert, dann gibt es kein Gut und kein Böse. Ein anderer Philosoph, ein Christ, Dostoevsky, hat gesagt, wenn Gott nicht existiert, dann ist alles erlaubt. Das bedeutet, wenn wir überhaupt mit Gut und Böse umgehen wollen, ja, dann brauchen wir einen absoluten Maßstab, anhand dessen wir überhaupt entscheiden können, was ist eigentlich gut, was ist böse. Warum erzähle ich euch das? Viele Menschen sagen, weißt du was, diese Welt ist so schlecht, es kann keinen Gott geben. Und deswegen schmeiße ich den Glauben weg oder ich fange erst gar nicht an zu glauben. Das schafft mehr Probleme, als dass es löst. Denn ohne Gott können wir überhaupt nicht über Gut und Böse sprechen. Es ist alles relativ. Das heißt, wenn wir über Gut und Böse sprechen, dann sagen wir eigentlich dadurch, wir bekennen dadurch, dass es einen Gott gibt. Dass es einen absoluten Maßstab gibt. Dass das nicht alles eine persönliche Meinung ist. Viele Menschen sagen heute, das, was in der Natur gesetzt ist, das ist Gut und Böse. Aber wenn ihr euch mal, schaut euch mal die Natur an. Wenn die Natur der Maßstab ist, der absolute Maßstab, was ist dann natürlicher als Gewalt? In der Natur frisst der Stärkere den Schwächeren. In der Natur überleben nur die Starken. Wir haben überhaupt keine Handhabe für Ethik. Warum sollen wir denn die Schwachen schützen? Trampel doch auf die Schwachen. Ne? Das ist das Recht des Stärkeren. Survival of the fittest. Ja, ja, so ist es doch. Es bringt uns in große Probleme und jeder Atheist, jeder Darwinist wird spätestens an dem Punkt, wo wir dann sagen, okay, wenn du das glaubst, dann wende es doch bitte auf deine Gesellschaft an, in der du leben wirst, wird er sagen, oh, nee, also das, so weit können wir ja nicht gehen. Und an dieser Stelle brechen die meisten Leute mit ihren eigenen Glaubensgrundsätzen und sagen, nein, wir brauchen schon irgendeine Art von Ethik. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, aber warum ist sie das denn? Anhand wessen Maßstab? Also, wir können nicht mit diesem Problem von Gut und Böse, von Leid, von Sünde, woher kommt das? Wir können nicht damit umgehen, indem wir den Glauben in die Tonne werfen, denn wir haben keine guten Alternativen. Wir können sagen, Gott ist nicht allmächtig, auch nicht so toll, dann sind wir ein Spielball von anderen Mächten, von denen wir nichts wissen. Wir können sagen, Gott ist allmächtig, aber er tut nichts. Auch das wäre keine gute Alternative. Dann, was ist das dann für ein Gott, wenn er nichts tut, aber könnte? Oder wir können sagen, es ist alles Zufall, Big Bang Theory, ja? Alles ein Produkt des Zufalls und unser Leben ist in der Hand des Schicksals. Auch keine allzu beruhigende Perspektive. Wenn ein Christ diese Geschichte erzählen würde, die ich euch eben erzählt habe, dann würde er sagen, alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Ja, weil Gott für uns ist, dann müssen uns alle Dinge zum Besten dienen, Römer 8. Und wir hätten das Vertrauen, dass alles, was passiert, einen Sinn hat. Auch wenn wir diesen Sinn nicht verstehen. Okay. Wir haben uns angeguckt, wie man mit diesem Problem nicht umgehen kann. Mit Fragen, die wir stellen, aber auf die es keine Antwort gibt. Wie können wir mit Leid umgehen? Petrus gibt uns anhand dieses Abschnittes drei Punkte, wie wir mit Leid umgehen können. Er sagt, Blick zurück, Blick voraus und Blick hinein. Blick zurück, Blick voraus und Blick hinein. Okay, wir blicken zurück. Petrus vergleicht Leiden und Schmerzen und Unrecht und Böses mit Feuer. Er sagt, es ist wie mit einem Schmelzofen für Metalle. Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, durchs Feuer geläutert wird. Woher kommt diese Metapher vom Feuer? Das ist eine starke Illustration, die Petrus hier benutzt. Aber wisst ihr was? Im Alten Testament ist es wirklich passiert. Der Glaube wurde durchs Feuer erprobt. Im Buch Daniel werden Schadrach, Meshach und Abednego, die Freunde von Daniel, in den Feuerofen geworfen, weil sie sich weigern, einen anderen Gott anzubeten. Sie weigern sich, vor dem König Nebukadnezar niederzufallen und das Standbild anzubeten. Was passiert in dem Ofen? Sie sehen plötzlich vier Männer. Und der König wundert sich, wer ist dieser vierte Mann? Und er sieht aus wie der Sohn Gottes. Anderes Buch in Jesaja gibt Gott ein ziemlich starkes Versprechen. Er sagt uns in Kapitel 43, Vers 1 und 2, sagt er uns, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Jesaja 43, Verse 1 und 2. Was für ein Versprechen ist das, was Gott hier gibt? Wenn wir auf den Wortlaut achten, ist es ganz interessant, denn er sagt nicht, wenn im Sinne von falls ihr durchs Wasser geht, falls das Feuer kommt. Nein, es ist wenn im Sinne von zeitlich, wann auch immer das passieren wird, aber es wird passieren. Gott sagt, ich will dich so sehr lieben, so stark umsorgen, werde mit dir da durchgehen. Leid und Schmerzen werden kommen, Böses wird dir widerfahren, aber es wird dich nicht überwältigen. Ich werde verhindern, dass du bitter und hart wirst und werde diese Dinge nutzen, um deinen Charakter, deine Seele und deinen Verstand so reifen zu lassen, dass sie wertvoller werden als Gold. Das ist das, was Petrus hier schreibt. Petrus kannte das Alte Testament. Das bedeutet, dass Gott absolut unter Kontrolle ist. Er hat alles im Griff. Wir sind kein Spielball von irgendwelchen Zufällen und wir müssen auch nicht mit der Achsel zucken, wenn wir nicht wissen, warum das gerade so ist, wie es ist. Denn wir wissen es vielleicht nicht, aber wir wissen eines ganz sicher. Gott sagt, er geht mit uns da durch. Aber jetzt sagst du vielleicht, woher weiß ich, dass das stimmt? Mir haben schon viele Leute vieles versprochen und viele Menschen haben ihr Wort nicht gehalten. Die Antwort von dem, was Jesaja hier verspricht, kommt im Neuen Testament. Lesen wir nochmal die Verse. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Erst am Kreuz erkennen wir, wie weit Gott bereit war, um dieses Versprechen wirklich umzusetzen. Gott sagt, wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und seine Flamme soll dich nicht verbrennen. Erst wenn wir auf das Kreuz blicken, sehen wir, was Gott es sich hat kosten lassen, dieses Versprechen wahrzumachen. Die Frage ist irgendwo, woher weiß ich, ob ich diesem Gott vertrauen kann, wenn ich nicht weiß, warum eigentlich Böses in der Welt ist? Er könnte es doch abstellen. Durch das Kreuz wissen wir, dass wir Gott vertrauen können. Petrus sagt in den Versen 10 und 11, die Propheten haben über das Leiden Christi geweissagt und über die Herrlichkeit, die dadurch geoffenbart werden sollte. Nur das Christentum oder der christliche Glaube lehrt, dass Gott sich in Jesus Christus verletzbar machte, sich zur Zielscheibe machte von Leid, von Schmerzen, von Bösen, von all diesen Dingen. Und er war der Einzige, der es auch wirklich nicht verdient hat. Wir haben alle verdient zu sterben. Es gibt nichts, was uns passieren könnte, was auch nur ansatzweise das Maß dessen, was wir verdient haben, vor Gott ansatzweise voll macht. Aber Christus hat sündlos gelebt. Er hat jedes Gebot eingehalten. Er hat von klein auf war er gehorsam. Unser kleiner Sohn, der wird jetzt 2,5, der hat einen so dicken Kopf, so stur, und er fängt jetzt an, nein, 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 und dann legt er sich auf den Boden und schreit. Und wir sind manchmal, wir sagen, was sollen wir jetzt machen? Es ist, er will nicht gehorchen. Jesus war auch mal so alt. Und seine Eltern haben gesagt, Jesus, komm her, am Tisch, essen. Und er hat gesagt, ja, kein Problem. Jesus hat nicht gesündigt. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Und ihr müsst euch mal vorstellen, zu was für einer Zielscheibe ihn das gemacht hat. Er hatte auch Brüder, er hatte Geschwister. Er war der Einzige, der so war. Ja? Oh, der Streber, der tut immer, was die Eltern sagen. Ja? Warte mal, bis die Eltern wechseln. Mal gucken, wie wir dich dann in der Scheune erwischen. Ich glaube nicht, dass ihm das viele Freunde gemacht hat, schon als Kind nicht. Und später, wir sehen das, erst recht nicht. Was bedeutet das für dich? Deine besten Freunde fangen an, über dich zu lästern, hinter deinem Rücken. Und du bist erschüttert, weil das sind deine besten Freunde, das sind deine engsten Vertrauten. Wenn du aufs Kreuz blickst, siehst du, dass Christus das in einem viel stärkeren Maße durchgemacht hat. Am Kreuz hat Christus haben alle verraten. Seine engsten Jünger, niemand hat verstanden, was da eigentlich passiert. Und alle haben ihn, Petrus hat ihn verleugnet, 3-mal verleugnet. Am Kreuz war er ganz allein. Gott hat sich abgewendet. Sein Vater, mit dem er in Ewigkeit Gemeinschaft hatte, hat ihm den Rücken zugekehrt und hat gesagt, ich kann ihn nicht ansehen, du bist voller Sünde. Und er hat den ganzen Zorn getragen von Gott. In Jesus siehst du, dass du Gott absolut vertrauen kannst, weil er sich an deine Seite stellt. Er hat das schon durchgemacht. Christus litt alles, was wir jemals leiden werden. Und noch viel mehr. Wisst ihr, was merkwürdig ist in den Berichten der Jünger, wenn wir uns das mal klar machen, was Jesus durchgemacht hat? Viele Menschen sterben viel heroischer und furchtloser als Jesus. Sogar seine Jünger, die teilweise kopfüber gekreuzigt werden, die dasselbe körperliche Leiden durchleben, sind mutiger. Stephanus wird zum Tode gesteinigt und er blickt in den Himmel, sagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, und stirbt. Wir lesen nichts davon, dass er Angst hat oder dass er Furcht hat oder dass er Panik schiebt. Aber wir lesen sehr wohl, dass Jesus, als er einen Vorgeschmack dessen gesehen hat, was ihm erwartet im Garten Gethsemane, dass er Blut geschwitzt hat. Er hat gesagt, Vater, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass ich das nicht machen muss, dann bitte, lass es passieren. Ich will nicht ans Kreuz. Christus hatte Angst, er hatte Panik. Warum sehen wir dieses Bild vom Schrecken? Am Kreuz wendet Jesus sich seinem Vater zu und sagt, Vater, Vater, Gott, Gott, warum hast du mich verlassen? Es war in dem Moment nicht mal diese Vaterbeziehung, an die er sich klammern konnte. Es war eine Distanz da. Warum dieses Bild vom Schrecken? Die einzige Antwort, die Sinn macht, ist, dass Christus am Kreuz viel mehr gelitten hat als nur die körperlichen Schmerzen. Er hat die absolute Trennung von Gott erfahren. Er hat Verdammnis erfahren. Die Verdammnis des Vaters. Er hat den Hass gegen die Sünde erfahren und den gerechten Zorn getragen, den die Sünde verdient. Wesentlich schlimmer als Nebukadnezars Feuerofen. Und wesentlich schlimmer als alles, was wir je erleben werden in unserem Leben. Und warum hat er das getan? Er hat es für dich getan. Für mich getan. Aus Liebe. Wenn du nicht weißt, ob du Gott vertrauen kannst, dann geh zum Kreuz und schau dir an, was Christus für uns getan hat. Und am Kreuz sehen wir, dass selbst wenn wir keine Antwort auf die Frage haben, was Leid, warum Leid und Böses existiert, wir kriegen da keine Antwort auf diese Fragen, aber wir sehen, was die Antwort nicht sein kann. Wir sehen, dass die Antwort nicht sein kann, dass es Gott egal ist. Es kann nicht sein, dass Gott sich nicht um uns schert, dass er uns nicht liebt und nicht gut zu uns ist. Gott ist nicht gleichgültig gegenüber unseren Leiden, sondern er identifiziert sich durch das Kreuz damit, obwohl wir das alles wirklich verdient haben. Christus ging durch diesen absoluten Feuerofen. Und das gibt uns die Sicherheit, dass er auch durch unsere persönlichen Feuer gehen wird. In einem größeren Maße, als wir uns das vorstellen können. Okay, um durchs Leid hindurchgehen zu können, müssen wir auf etwas zurückblicken können, auf das Kreuz. Aber Petrus macht weiter. Wir müssen auch auf etwas vorausblicken. Petrus bereitet seine Zuhörer, die Gemeinde, darauf vor, noch mehr leiden zu müssen. Und in Vers 3 schreibt er über eine lebendige Hoffnung. Wenn ich das jetzt mal finde. Zu viele Bibelstellen. So, seid ihr noch da? In Vers 3 sagt er: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Ohne lebendige Hoffnung gibt es für uns keinen Weg durch Leiden durch. Gibt es keinen Weg durch den Feuerofen des Lebens hindurch. Petrus schreibt hier großartige Dinge. Er redet von Erbe, von Wohlstand. Und dies wird aufbewahrt im Himmel. Aber das sind nicht nur irgendwie geistliche Worte, ja, nicht so leeres Geschwätz, wenn ich das mal ein bisschen brutal sage, sondern es ist wirklich ein Vorgeschmack auf etwas Reales. Es ist eine Anzahlung und ein Zeichen. Petrus schreibt hier von der körperlichen Auferstehung Christi, von den Toten. Was für ein Vorgeschmack ist das? Worauf? Es ist der Vorgeschmack auf den neuen Himmel und die neue Erde, von der wir in Offenbarung 21, 22 lesen. Paulus geht da auch drauf ein. Er liest in 1. Korinther 15, Verse 52 folgende: Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Verschlungen ist der Tod in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das, was Petrus hier schreibt, diese Hoffnung, ist nicht irgendein geistliches Gelaber. Das ist wirklich handfest. Es geht um etwas Reales, was wir alle erben werden. Und nicht im Sinne von einer Wiedergutmachung für das Leben hier, sondern als eine Wiederherstellung des Lebens, wie es eigentlich gedacht war, bevor die Sünde in die Welt kam. Stell dir das mal vor, diese Erde, das, was du so tust, dein Leben, deine Beziehung zu Mitmenschen, alles frei von Sünde. Stell dir all die guten Sachen vor, all die guten Elemente, und dann pack all das Schlechte weg. Das ist das Mindeste, was uns erwarten wird. Okay, Paulus sagt, dass verschlungen ist der Tod in Sieg. Habt ihr schon mal was verschlungen? Und was passiert dann? Was passiert, wenn Babys essen? Das kommt immer wieder raus. Okay, das war der andere Aspekt. Wie ist es, wenn wir etwas verschlingen? Man wächst durch die Dinge, die man verschlingt und verdaut. Ja? Ich habe hier heute einige junge Männer vorbeigehen sehen, denen man es richtig ansieht, dass sie wirklich Fitness machen. Ja? Oberkörper, dicke Oberarme und so. Da muss man auch viel essen, ne? Sonst funktioniert das Ganze nicht. Wenn ihr nur Sport macht und nichts esst, funktioniert das nicht. Ihr müsst essen. Sonst werdet ihr nicht wachsen. Paulus ist das sehr bewusst. Und er sagt, dass wenn Jesus Auferstehung passiert ist und unsere bevorsteht, dann wird jedes traurige, schreckliche Erlebnis, was wir durchlebt haben, in diese zukünftige Herrlichkeit mit hineingenommen. Und wird diese Herrlichkeit, und jetzt kommt's, unendlich viel wertvoller machen, als sie ohne dieses Leid gewesen wäre. Steht das sehr abstrakt? Stellt euch mal vor, jemand kann seit Geburt nicht sehen. Ja, viele Leute beschreiben ihm, oh, das ist ein Regenbogen und der sieht so aus und das sind solche Farben, aber er kann nicht sehen. Er weiß nicht, wie das ist. Wenn dieser Mensch im Himmel ist und sehen wird, meint ihr, er wird sich mehr darüber freuen, sehen zu können, als jemand, der auf der ganzen Erde die ganze Zeit schon sehen konnte? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob euch das mal passiert ist, dass ihr irgendwas verloren habt, was euch sehr wertvoll war. Und ihr dachtet, es ist weg. Und ihr wart angefressen, traurig. Als ihr es dann wiedergefunden habt, habt ihr euch sehr stark darüber gefreut? Sehr viel mehr, als wenn ihr es nicht verloren hättet. Und so ist es auch mit dem Leid. C.S. Lewis sagt, sie, die Sterblichen, sagen von irgendeinem zeitlichen Leiden, dass keine künftige Seligkeit das aufwiegen kann. Und sie wissen nicht, dass der Himmel, wenn er einmal gewonnen ist, rückwirken und selbst diese jetzige Qual in Herrlichkeit verwandeln wird. Das ist unglaublich. Macht euch das klar, das ist unglaublich. Was Paulus hier schreibt in einem Wort, verschlungen ist der Tod in Sieg. Ja, dieses Leiden, das Böse, was uns widerfährt, die Sünde, mit der wir kämpfen, wird die Herrlichkeit, die wir erleben, unendlich viel größer machen. Denn wir wissen, dass die Auferstehung wahr ist. Alles Traurige wird verblassen. Also wir blicken zurück auf das, was Christus am Kreuz getan hat. Wir blicken voraus auf die Hoffnung, die vor uns ist. Die lebendige Hoffnung. Und eins fehlt noch. Und der Ende des Abschnitts bringt es auf den Punkt. Der dritte Punkt war hineinblicken. Vers 12. Da lesen wir, ihnen wurde offenbart, also den Propheten, den Christus prophezeit wurde, ihnen wurde offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, was auch die Engel begehren zu schauen. Was begehren denn die Engel zu schauen? Was ist das, was die Engel begehren zu schauen? Ist es das Evangelium? Ist es das, was Gott sich ausgedacht hat? Im Griechischen finden wir ein Wort und es ist sehr erstaunlich. Dieses Begehren, was die Engel begehren zu schauen, das heißt, das ist ein griechisches Wort, das heißt Epitomia. Und dieses Wort wird an fast jeder anderen Stelle im Neuen Testament wird es für sündhaftes Verlangen verwendet. Ja, wenn wir irgendetwas zu unserem Götzen machen, wenn wir irgendetwas in einer Art und Weise begehren, dass wir Gott lästern, dass wir Gott nicht an erste Stelle setzen, dann benutzt das Neue Testament dieses Wort Epitomia. Es ist ein Überverlangen, Epi heißt über. Und es ist ein unangebracht großes Verlangen. Aber an dieser Stelle benutzt Petrus dasselbe Wort auf die Engel und sagt, das Einzige, was sie wirklich begehren, wonach sie lechzen, wonach sie lüsten, ist, in dieses Evangelium hineinzugucken und in nichts anderes. Könnt ihr euch das vorstellen? Engel, die haben nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag in das Evangelium hineinzugucken. Das finden die so krass. Ja, ist so. Sie sind leidenschaftlich besessen davon, wie Gott Menschen durch Christus rettet. Und ihnen wird nicht langweilig davon. Und ich meine, keine Ahnung, vielleicht, wir haben vorhin gehört, dass Kirche manchmal langweilig ist, vielleicht sitzt du wieder im Gottesdienst und es ist schon wieder dieses Evangelium, ich habe es auch schon 20 Mal gehört, das kleine ABC des Glaubens. Können wir nicht zu irgendwelchen wichtigeren Dingen gehen? Vielleicht reden wir mal darüber, wann Jesus wiederkommt. Nein. Die Engel sehen das anders. Das ist keine langweilige Grundlage. Warum ist das so? Okay, lass uns versuchen, das zu verstehen. Warum ist Jesus durch seinen Feuerofen gegangen? Was war seine Hoffnung? Unsere Hoffnung ist Christus, okay. Aber was war seine Hoffnung? Im Hebräer 12 lesen wir in Vers 2 über Christus, der für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Auch Christus hat eine lebendige Hoffnung. Was war diese Hoffnung? In entrücktem Himmelssegen bei seinem Vater sein? Die Engel, die ihm wieder dienen? Aber das hat er alles schon. Das hat er alles verlassen. War das seine Hoffnung? Die Antwort finden wir in Jesaja. Mein gerechter Knecht wird viele gerecht machen. Wir lesen das in Jesaja 53, wo Jesaja über Christus prophezeit hat. Der ganze Abschnitt ab Vers 11. An dem Lohn seines Leidens wird er sich sehen und zufrieden sein. Wird er satt sein, sagt Luther. Mein gerechter Knecht wird viele gerecht machen. Das ist die Hoffnung, die Christus hatte. Deine Rettung. Du in einer besseren Version, als du jetzt bist, unendlich viel besser. Du bist du gereinigt, verschönert, unvergänglich, wiederhergestellt, verherrlicht, sündlos, vervollkommnend. Alle Sünden sind dir vergeben. Das ist das, was Christus Freude bringt. Das ist seine Hoffnung, die ihn gezogen hat. Um deinetwillen ist er ans Kreuz gegangen. Und um meinetwillen. Wenn wir verstehen, dass wir Christi lebendige Hoffnung waren, dann wird er unsere lebendige Hoffnung. Gott hat uns zuerst geliebt, aber wenn wir begreifen, wie er uns geliebt hat, dann können wir gar nicht anders als ihn lieben und alles auf uns werfen. Wie kann ich mit diesen Fragen umgehen? Wer ist schuld am Sündenfall? Warum ist die Sünde in der Welt? Hat Gott nicht irgendwie doch seine Finger im Spiel? Wo kommt das Böse her? Warum leiden wir? Kann Gott das nicht einfach abstellen? Ich kann mit diesen Fragen umgehen, indem ich Gott vertraue und ihm glaube. Auch wenn ich nicht alles weiß. Und ich weiß, dass ich Gott vertrauen kann, weil ich zurückblicken kann auf das Kreuz, weil ich vorausblicken kann auf diese ewige Hoffnung, die Gott mir versprochen hat und verheißen hat, und weil ich hineinblicken kann in das Evangelium und Tag für Tag mich freuen darf an Gottes Herrlichkeit, die er sich ausgedacht hat. Herr, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir dafür, dass du, selbst wenn du uns nicht alle Antworten gibst, Herr, dass du genug für uns bist. Danke, dass du uns begegnest da, wo wir sind, in unserem Leid, in unseren Anfechtungen, in unseren Feueröfen, Herr. Und dass wir überhaupt keine Möglichkeit haben, zu behaupten, es könne dir in irgendeiner Weise egal sein, was wir leiden, oder du würdest dich nicht mit uns identifizieren, Herr. Denn am Kreuz hast du viel mehr gelitten, Herr. Und du hast alles getragen, all das, was wir nie hätten tragen können, Herr. Und du versprichst uns, dass wenn wir durchs Wasser gehen, dann werden wir nicht ertrinken. Und wenn wir durch Feuer gehen, dann werden wir nicht verbrennen. Weil du durch den Feuerofen gegangen bist, Herr. Weil du all die Schuld auf dich genommen hast am Kreuz, Herr. Danke dafür. Danke dafür, Jesus, dass du das für uns getan hast, Herr. Und hilf uns Tag für Tag in diesem Bewusstsein zu leben. In deinem Namen.